Habe die Ehre. Ich bin Christoph Fetzer. Schön, dass ihr dabei seid. Bissl Hockey geht immer. Wie angekündigt, melde ich mich jetzt regelmäßiger während des Anführungszeichen unten Lockdown, Anführungszeichen oben Novembers. Also auch heute wieder ein bisschen Eishockey-Talk. Morgen wird, wenn es klappt, Günther Klein mit dabei sein, freue ich mich jetzt schon drauf. Und ja, immer mal wieder Gäste oder wie heute auch wieder ich alleine. Habe ein bisschen was gelesen und gehört zu Coaches und zu Skill-Coaches. Kann schon jetzt ankündigen, dass es dazu auch ein bisschen mehr geben wird im Fragen-Podcast, denn es hat eine Frage gegeben zum Thema Skills-Coaches und auch Athletiktrainer. Aber ich habe erstens Adam Oates im 31 Thoughts Podcast bei Jeff Marek und Elliot Friedman gehört und was gelesen zu Rickard Grünberg, aktuell Trainer bei den ZSC Lions in der Schweiz. Zuerst mal Adam Oates, wie ihr vielleicht wisst, der ist tatsächlich Skills Coach, war ja selber sehr erfolgreicher Eishockeyspieler. Ziemlich genau oder ganz genau, wenn man die Playoffs mitrechnet, 1500 NHL-Spiele gemacht. Einer der besten Spielmacher aller Zeiten mit Stürmern wie Brett Hull, wie Cam Neely, wie Brendan Shanahan zusammengespielt. Und als er seine Karriere beendet hat, hatte er über 1000 Assists und war damals auf Platz 5. Mittlerweile, Armin, wenn mich alles täuscht, Jaromir Jagr und Joe Thornton noch überholt, aber tatsächlich einfach Adam Oates. Einer der besten Spielmacher aller Zeiten. Rickard Grünberg, seit 2019 Head Coach der ZSC Lions aus Zürich in der Schweiz und natürlich sehr erfolgreich als schwedischer Nationaltrainer, Olympia Silber 2014, dreimal Weltmeister, einmal U20 Weltmeister. Und Oates hat es als Head Coach auch probiert in der NHL. 2012 bis 2014 war er bei den Washington Capitals. Mittlerweile ist er aber Skills Coach, hat die Oates Sports Group gegründet und coacht da eben ja die Topspieler auch nochmal, um deren Fähigkeiten nochmal weiterzuentwickeln. Ich fand es ganz interessant, dass er in diesem Interview mit Jeff Marek und Elliot Friedman gesagt hat, dass er überhaupt nichts von diesen Trickshots und von diesen Trickvideos hält. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht auf Twitter und auf Instagram Pavel Baba folgt, der ja immer wieder ganz verrückte Sachen macht, sich den Puck auf den Schläger packt und dann Drehungen und so weiter und dann irgendwie die Scheibe reinhaut. Wenn ihr den Podcast hier schon länger hört, dann wisst ihr, dass ich nicht so der Fan bin, auch von zum Beispiel den Lacrosse-Toren, wie Svechnikov letztes Jahr eins geschossen hat, oder auch Festerling in der DL. Ich finde, die Scheibe soll auf dem Boden bleiben oder dann in die Luft gehen, wenn man Flipper spielt, aber nicht unbedingt jetzt auf der Schaufel liegen. Und auch Adam Oates sagt eben, das ist totaler Quatsch, das so zu trainieren und solche Tricks dann eben zu zeigen und auch die Videos zu machen, denn man entwickelt damit den Eishockeyspieler nicht weiter. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, er will eigentlich keine Hindernisse auf dem Eis haben. Also er versteht nicht, wenn Tore zum Beispiel aufgebaut werden, um die dann die Spieler skaten müssen oder auch irgendwelche Pylonen, weil er sagt, das ist ja keine reale Spielsituation. Im Spiel hast du auch keine Pylonen auf dem Eis, sondern halt Gegenspieler und musst da ja schauen, wo kommen die her, wo habe ich meinen Platz, wo kann ich hin, wie kann ich mich drehen. Also das fand ich schon sehr, sehr interessant, dass er das schon wirklich stark kritisiert und dann natürlich immer ja beim Thema Coaching wichtig, Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Also ich glaube tatsächlich, das ist klar, der hat Ahnung, hat selber super gespielt. Großartiger Eishockeyspieler, auch wenn er nie den Stanley Cup gewonnen hat. Ich glaube, zweimal war im Finale mit Washington gegen Detroit 98 und dann nochmal Anfang der 2000er, da hat er nochmal bei Anaheim gespielt. Ich glaube, das waren seine beiden einzigen Finals um den Stanley Cup. Er hat den Pokal nie gewonnen, aber trotzdem einer der besten Spieler aller Zeiten und eben ein super Playmaker. Aber er sagt trotzdem, man muss immer die einfachen Dinge immer wieder wiederholen und sehr detailversessen. Also sagt dann, die Spieler müssen eigentlich nach jedem Drittel ihren Schläger neu tapen. Er schaut sich dann das Tape genau an und schaut sich den Schläger genau an, wo da die Abdrücke sind. Da kann er viel draus lernen und will eigentlich auf beiden Seiten des Tapes von hinten bis nach vorne, von der Ferse bis zum Zeh vorne auf der Blade, will er Abdrücke sehen von den Pucks. Dann ist das ideal, dass man halt den ganzen Schläger, die ganze Blade hernimmt. Und Jeff Marek wirft da nochmal ein, wenn es darum geht, ja, der Detail versessen und die Sachen immer wieder wiederholen. Dieses Zitat von Bruce Lee, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Also immer wieder wiederholen, bis es drin ist. Oder um es mit Michael Jordan zu sagen, don't practice until you get it right, practice until you can't get it wrong. Also dazu passt auch, was das Thema Coaching anbelangt, Rickard Grünberg, der großer Verfechter des Hybrid-Coaching ist. Also das heißt, den Spielern eine Hilfestellung geben, aber dann die Spieler selbst eine Lösung finden lassen. Und ich bin sehr gespannt, ob endlich mal auch ein Trainer wie Grönborg dann in den nächsten Jahren eine Chance bekommt in der NHL. Weil er halt schon sagt, dass der Stil in Nordamerika ist eher, ja, ich will nicht sagen autoritär, aber es wird was vorgegeben und die Spieler müssen es dann umsetzen. Und er ist eher der Verfechter, dass das aus den Spielern selbst rauskommen muss. Dass sie auch Freiheiten bekommen, Entscheidungen selber zu treffen. Und er will Dinge mit Spielern ausdiskutieren und sagt, zu viel Struktur raubt den Spielern die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ein interessanter Satz, der da auch fällt, ist Shoulder-to-Shoulder-Communication. Also er will sich im Training immer wieder eigentlich Spieler suchen, mit denen er dann skatet und mit denen er irgendwas bespricht und auf die er dann eben einwirkt und die dann so coacht und vielleicht setzen es die dann um. Eine Frage, die in diesem Artikel auftaucht, ist, warum Schweden so viele gute Verteidiger herausgebracht hat. Also wenn man jetzt mal einen Roster erstellt für zum Beispiel Olympische Spiele 2022, dann würde ich fast sagen, Schweden ist in der Verteidigung am tiefsten besetzt mit natürlich dem besten Verteidiger der Welt, Viktor Hedman, John Klingberg, der jetzt im Finale auch gespielt hat mit den Dallas Stars gegen Hedmans, Tampa Bay Lightning, Erik Karlsson immer noch, Oliver Ekman-Larsson, Matthias Ekholm, Rasmus Dahlin, Jonas Brodin. Also da hat man schon mehr als 6 Verteidiger, die richtig, richtig stark sind. Und ich glaube, dass die Art zu coachen in Schweden dann auch darauf hingewirkt hat, dass diese Verteidiger so gut sind, weil du als Verteidiger jetzt eben nicht einfach nur hart spielen musst, Bodychecks austeilen und den Gegner einschüchtern, sondern du musst auch richtig gut skaten können, musst auch die Scheibe halten können, nicht nur übers Glas und raus, sondern wirklich mal rausskaten, auch mal vielleicht in ein, zwei Spiele reingehen, eine schnelle Drehung und dich dann befreien. So entstehen gute Angriffe. Und wenn man sich natürlich den besten schwedischen Verteidiger aller Zeiten, einen der besten Verteidiger aller Zeiten anschaut, Nick Lidström, dann hat auch der das immer gemacht. Und ist vielleicht auch ein Vorteil in Schweden, dass man sagen kann, ja, schaut euch den Lidström an, ja, das ist euer Landsmann, so wollt ihr doch werden, das ist das große Vorbild. Das ist das eine. Und das zweite ist dieses Umdenken in Schweden, auch was das Coaching anbelangt. Ähnlich wie in Finnland, dass man jetzt nicht mehr darauf geht, unbedingt immer das High-Percentage-Play zu wählen, also das Play, das am sichersten ist, sondern in der Jugend, im Nachwuchs auch einfach mal ja, kreativ Situationen löst. Das kann manchmal schiefgehen und kann dann auch zu Gegentoren führen, aber man muss immer wieder versuchen, diese Situation zu lösen, weil sonst lernt man es ja nicht. Ja, wenn man es in der Spielsituation nicht probiert, gegen Gegenspieler, dann wird man es auch nie können. Ja, man kann es im Training vielleicht mal alleine machen, aber wenn du halt dann den Druck des Spiels und den Druck des Gegenspielers hast, dann musst du das schaffen. Deswegen musst du es auch im Nachwuchs auch ausprobieren. Und das Gewinnen um jeden Preis, was mir viel zu groß geschrieben wird im Nachwuchs, das haben Schweden und Finnland, glaube ich, einfach ein bisschen reduziert in den vergangenen Jahren. Und es geht eher darum, eben ja einfach die Kreativität dann zu fördern und dann bessere Spieler herauszubringen. Natürlich auch im Sturm Elias Pettersson und Klo, aber gerade was die Verteidiger anbelangt, sind die Schweden echt sehr, sehr gut aufgestellt. So viel zum Thema Coaching. Dann ging es ja gestern schon um Dominik Kahun. Ich habe da noch ein bisschen mehr jetzt gelesen, unter anderem auch in der Hockey News ein Artikel gewesen. Matt Larkin hat getitelt Dominic Cahoon The Steal of the 2020 Offseason. Mit Fragezeichen noch, aber kann natürlich schon sein, dass das wirklich ein Steal wird für die Edmonton Oilers. 975.000 im Jahr, ein Jahresvertrag, da kannst du eh überhaupt nichts falsch machen. Aber in diesem Artikel sind jetzt nochmal ja, seine Zahlen auch nochmal aufgelistet. Und wenn man Points per 60 Minutes nimmt, also hochgerechnet auf 60 Minuten, jetzt nicht die absoluten Zahlen, sondern eben immer relativ auf 60 Minuten hochgerechnet, dann ist er in einem Bereich, wo sonst Wladimir Tarasenko zum Beispiel landet oder Alex DeBrincat oder wer war da noch dabei? Brock Besser. Also wirklich schon sehr, sehr gute Eishockeyspieler, die da ungefähr ja, die gleichen Zahlen haben wie Dominik Cahoon in seinen ersten beiden Jahren. 2,08 Punkte pro 60 Minuten. Cahoon hat ja in Chicago viel mit Taves gespielt, mit Jonathan Taves und Alex DeBrincat. In Pittsburgh dagegen kaum mit Crosby und Malkin. Also es ist auch nicht so, dass er ja nur profitiert hat von richtig guten Spielern. Und dann ist ja dann immer so ein weiteres Thema, kann er sich auch mit richtig guten Gegenspielern messen? Ne? Und also gerade in der Zeit bei den Blackhawks hat er wirklich super Gegenspieler gehabt. Wenn man sich die Zeiten 5 gegen 5 anschaut, geht ja relativ gut über Natural Statric, was er da für Quality of Competition gehabt hat, welche Gegenspieler er da gehabt hat. Dann hat er sehr, sehr viele Minuten gegen Nathan MacKinnon gespielt. Natürlich bei den Chicago Blackhawks, weil die Blackhawks dann Taves aufs Eis geschickt haben und dann kam McKinnon bei den Colorado Avalanche, dann hat es dieses Duell gegeben, aber auch unter den Verteidigern, Alex Petrangelo zum Beispiel, John Klingberg, die sind da sehr, sehr weit oben dabei. Und dass er dann in Pittsburgh war, hat er oft gegen John Tavares gespielt von den Toronto Maple Leafs. Also ja, ist nicht so, dass er immer die leichten Minuten bekommen hat, sondern eher schwere Minuten. Spielt er dann nächste Saison eher mit Dreiseitel, eher mit McDavid oder vielleicht in einer ganz anderen Reihe? Auch in dem Artikel von The Hockey News eher Dreiseitel hieß es da, weil er natürlich ihn schon kennt, aber auch, weil McDavid ja eher so einen Finisher braucht, also der die Vorarbeiten dann verwertet, ein Sniper, und das ist Cajun ja nicht. Das ist ja auch ein technisch guter Spieler, der die Scheibe gerne mal hält. Vielleicht dann eher Vorbereiter für Leon Dreiseitel, oder was auch noch möglich wäre, eine dritte Reihe bei den Edmonton Oilers mit Cajun, mit Kyle Turris und mit Jesse Puljujärvi. Die wäre natürlich dann auch, wäre schon krass. Also wenn du in der ersten Reihe vielleicht irgendwie sowas wie McDavid, dann mit zum Beispiel Kerstin hat da zuletzt gespielt, ne? Wenn vielleicht dann spielt Nugent Hopkins da auch Dreiseitel wieder mit Yamamoto, vielleicht da Cajun mit dazu, oder Cajun dann in der dritten Reihe mit Kyle Turris und Jesse Puljujärvi. Das sieht dann zumindest in der Offensive bei den Edmonton Oilers schon ganz gut aus. Ist natürlich die Frage dann, wie es in der Defensive und wie es im Tor aussehen wird in der nächsten Saison. Weiteres Thema, die Frölunda Indians werden ihren Namen ändern, auch natürlich vorangetrieben die ganze Sache durch die Black Lives Matter Bewegung und natürlich auch dadurch, dass die Washington Redskins ihren Namen ablegen, also das Redskins ablegen, und die Indians, die Mannschaft von Kapitän Joel Lundqvist, dem Zwillingsbruder von Henrik Lundqvist, die werden jetzt diese Saison noch mit dem Namen Indien spielen und den dann ablegen und ja, sich einen anderen suchen. Ich bin sowieso ja der Meinung, dass diese Kampfnamen oder Tiernamen bei Eishockey-Clubs eigentlich gar nicht sein müssen. Also ich finde es immer noch am schönsten. Klar, ich weiß, dass es in der DL deswegen so genommen wurde, weil man sich eben von dem Stammverein irgendwie absetzen will durch den Namen. Aber ihr wisst ja, in Mannheim sind sie für den MRC, die Fans, in Köln sind sie für den KEC und so weiter und so fort, also in Augsburg der AEV, München auch ERC, hat das zwar noch im Namen, aber es ist ja jetzt Red Bull München, also die Fans, die erinnern sich schon ganz gern an den ursprünglichen Namen, und deswegen finde ich, dass man grundsätzlich auch irgendwie versuchen sollte, ja, eine Lösung zu finden, wo dieser ursprüngliche Name dann auch auftaucht. Ich finde es ganz sympathisch, zum Beispiel hier in Bayern gibt's natürlich Eishockey-Team aus Peißenberg, die heißen einfach Eishackler. Also Peißenberg Eishackler ist dann der Spitzname. Und das finde ich dann auch besser, als wenn die Peißenberg, Redlines heißen würden oder so, weil es einfach nicht passt. Ne? Also wenn du so einen Spitznamen noch hast, dann nimm einfach einen, der vielleicht auch ein bisschen lokal Kolorit hat. Was ich, die Kölner Immerwegerer zum Beispiel, oder ja, eben zum Beispiel Peißenberg Eishackler, dann hast du da mit, glaube ich, auch mehr Identifikationsmöglichkeiten. Und ein letztes Thema, nachdem ich gestern über Bobby Orr gesprochen habe und auch gesagt habe, dass ich sehr enttäuscht bin von diesem tollen Eishockeyspieler, der mal war, und irgendwie so eine Person, die einen ja auch an die Sportart bindet und mit der man die Sportart verbindet, und das nicht so cool findet, dass er oder einfach saudumm finde, dass er Donald Trump unterstützt. Gibt auch andere Eishockeyspieler. Blake Wheeler hat auf Twitter einen offenen Brief von über 100 Ärztinnen und WissenschaftlerInnen an den Premier von Manitoba, Brian Pallister, geteilt. Also er hat den offenen Brief veröffentlicht auf Twitter, und da geht es darum, ja, um die Bitte oder Aufforderung, Covid-19 ernst zu nehmen. Please listen to our medical experts, hat Blake Wheeler einfach dazu geschrieben und dann diesen offenen Brief geteilt. Also es geht auch so, und ja, dann kauft euch halt kein Ort-Trikot, sondern kauft euch Blake Wheeler mit der 26, kauft euch am besten das Winnipeg Jets Trikot, das dieses mit dem Retro-Style, Throwback-Uniform, wo da einfach nur in so einer blauen Schrift, so eine Schreibschrift Jets vorne drauf steht. Das finde ich richtig cool, und hinten drauf 26 Blake Wheeler. Könnt auch sagen, der hat mal in Deutschland gespielt, ne, in München während des Lockouts, und dann ja, unterstützt die einen Eishockeyspieler, oder hat den Eishockeyspieler, den Namen eines Eishockeyspielers hinten auf dem Trikot, der auch, ja, kluge Sachen von sich gibt, auch damals bei der Black Lives Matter Bewegung selber gegeben hat, dass er zu lange geschwiegen hat und sich auch da geäußert hat. Blake Wheeler, der Kapitän der Winnipeg Jets. So viel für heute von mir. Aber ein Goodie gibt's noch zum Abschluss. Ihr wisst ja, ein bisschen Hockey könnt ihr unterstützen auf Steady und auf PayPal. www.steady.de/bisselhockey oder www.paypal.me/support-bisselhockey. Und ich sage jetzt mal, die ersten drei, die das tun nach dem Hören dieser Episode, bekommen von mir einen 30-tägigen Guest-Pass für The Athletic. Ich habe, glaube ich, 5 herzugeben und 3 vergebe ich an ein bisschen Hockey-Supporter. Da könnt ihr dann einen Monat lang The Athletic kostenlos testen und es dann vielleicht auch abonnieren. Ich muss immer wieder sagen, macht das, gebt das Geld aus. Da sind echt richtig gute Artikel. Zum Beispiel auch die Informationen dazu, Dominik Cahun, könnt ihr da nochmal nachlesen. Einfach gute Analysen und ja, mit Zahlen gefüttert. Also echt, ja, einfach eine gute Seite. Also, die ersten 3 Unterstützer ab jetzt von Bissl Hockey kriegen einen Monats-Guest-Pass zu The Athletic. Bis die Tage, wie gesagt, morgen, wenn alles klappt, so wie besprochen, mit Günther Klein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Musst du diesmal die Trompete ein bisschen mitspielen? Verzeih mir das.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Treu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.